Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Jana Kampe und hier spreche ich regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen mit Ihnen zu teilen. Ich selbst habe vor ein paar Jahren mein Psychologie-Masterstudium hier an der Uni Jena absolviert und jetzt als Leiterin des Projekts zum Aufbau eines studentischen Gesundheitsmanagements an der Uni Jena liegt es mir ganz besonders am Herzen, über Themen zu sprechen, die direkt oder indirekt mit Gesundheit zusammenhängen. Außerdem promoviere und arbeite ich auch am Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie hier an der Uni. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Rüdiger Trimpop, der Inhaber eben dieses Lehrstuhls. Wir treffen uns auch hier am Lehrstuhl und sitzen bei ihm im Büro, natürlich mit entsprechendem Abstand. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Campusgespräch mit Professor Rüdiger Trimpop. Ich beginne mal erstmal die Frage, wie hat sich denn deine Arbeit so durch die Corona-Pandemie jetzt verändert? Also wo und wie arbeitest du klassischerweise jetzt?
Naja, der einzige Unterschied ist eigentlich die Vorlesung, weil die muss ich jetzt ja irgendwie digital machen. Ich mag es viel, viel mehr und die Seminare mit der Interaktion mit den Leuten, das geht ja nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Ansonsten hat sich meine Arbeit nicht sehr verändert. Was sich ein bisschen geändert hat, wir kommen im Moment mit unseren ganzen Projekten nicht in die Betriebe rein. Da ist es ein bisschen schwierig, aber das bedeutet ja einfach nur, dass was nicht stattfindet. Ich bin seit 25 Jahren in dieser Situation, dass ich meinen Arbeitsort 400 Kilometer von meinem Wohnort habe und von daher gesehen bin ich daran gewöhnt, mit über Video, Telefon, E-Mail Fernführung zu machen. Und mein ganzes System baut auf Eigenständigkeit der Mitarbeiter. Es ist von vornherein so aufgebaut, dass die arbeiten können, wann und wie und wo sie wollen und die Ergebnisse bringen. Und auf diese Weise habe ich keine Kontrollverluste oder irgendetwas, sondern das klappt wunderbar. Und wenn die mich brauchen, melden sie sich bei mir. Und wenn ich sie brauche, melde ich mich umgekehrt. Da hat sich also eigentlich nichts dran geändert. Wie bei allen fehlt so ein bisschen der soziale Kontakt, aber ansonsten ist das, was die normale Arbeit angeht, egal. Aber jetzt, wo das Semester anfängt, ist natürlich sind die Lehrveranstaltungen schon völlig anders.
Wirst du im Verlauf des Semesters denn regelmäßig nach Jena kommen oder noch mehr von zu Hause aus arbeiten?
Das ist eher so ein bisschen so wie in der vorlesungsfreien Zeit. Also ich komme, wenn ich muss sowieso, aber im Schnitt komme ich dann jetzt so alle 2-3 Wochen.
Okay.
Das ist so der Gedanke, weil wir haben ja so viele Projekte und so viele Sachen, die lassen sich manche Sachen wie Fragebogen, Überarbeitungen hin und her, Diskussionen und sonst irgendwas, das ist einfach physisch besser. Mhm. Wir haben auch von der Unileitung her einige Termine wie Präsentation für das SAP-System und so, wo man auch physisch sein muss.
Ja.
Und mündliche Prüfungen mache ich ja auch. Ja, mit dem Hygieneabstand, aber trotzdem. Gerne auch mit Darth Vader-Maske, aber der Gedanke ist eben der, ich werde sicherlich häufiger mal auftauchen, aber nicht so nur dann, wenn es nötig ist. Und meine Mitarbeiter genauso und die Mitarbeiterinnen, wenn die von zu Hause arbeiten wollen, arbeiten sie zu Hause und sonst kommen sie her.
Ja.
Das gilt auch für die Sekretärin und gilt für alle anderen auch. Und wenn es nötig ist, kommen wir und sonst lassen wir es.
Okay. Und dann weiterhin zu Beginn der Gespräche finde ich immer so einen gemeinsamen Blick zurück ganz gut, auch für die Hörerinnen und Hörer, damit auch die mal verstehen, wie dein persönlicher Weg zur Uni Jena aussah und dann auch mit der Uni Jena so bis heute.
Ja, das alles in 20 Minuten ist natürlich spannend.
Ja, auch aber ein bisschen kürzer als 20 Minuten darf die Antwort ausfallen, bitte.
Also ich habe in Bochum mein Diplom gemacht und hatte auch eine Therapeutenausbildung, aber auch eben schweren Teil in der Arbeitspsychologie. War dann 5 Jahre in Kanada, habe da gelehrt und unterrichtet, habe zum Thema Risikoverhalten promoviert und bin dann zurück, habe in Bochum habilitiert und bin dann 1995 mit einer Lehrstuhlvertretung hierher gekommen, also exakt vor 25 Jahren, letzten Monat. Und dann gab es 4 Jahre lang hin und her, weil die Politik was anderes wollte als die Uni und habe dann diesen Lehrstuhl seit 2000, also 20 Jahre jetzt, und mache Arbeits- und Organisationspsychologie seitdem hier. Ich habe ein paar andere Angebote gehabt, aber die Uni Jena ist arbeitstechnisch und mit den Kollegen und dem Umfeld so interessant und angenehm, dass ich denen nicht nachgegangen bin. sondern jetzt eigentlich hier bin und ich versuche, wie unser Lehrfach das ja auch vorhat, eigentlich ununterbrochen hier auch an meinem Arbeitsplatz Veränderungen mit Seminaren und mit den Projekten einzuleiten, die das Zusammenleben und Arbeiten an der Uni besser machen.
Mhm. Okay, super. Also ein paar der Forschungsthemen hast du jetzt ja gerade schon angesprochen, zum Beispiel Risiko. Ich finde dann immer die Frage ganz spannend, ob du im Rückblick eine Anekdote vielleicht oder einen Augenblick ausmachen kannst, der dazu beigetragen hat oder vielleicht auch sogar dazu geführt hat, dass du dich genau mit diesen Themen heute wissenschaftlich und ja auch praktisch beschäftigst. Gab es da irgendwas Ausschlaggebendes?
Naja, ich bin halt ein Risikomensch. Ich bin Fallschirmspringer, Motorradfahrer, war mit dem Zelt in der Arktis, mit dem Einbaum Okavango-Delta und Risiko ist das Wichtigste überhaupt im Leben, sonst gibt es keinen Fortschritt. Und immer wenn man was verändern will, die gesamte Wissenschaft ist Risikoverhalten, indem ich nämlich danach gucke, was sind die Chancen, was sind die Gefahren und wie kann ich irgendwas verändern? Und das ist für mich mein Leben lang prägend gewesen. Ich will immer ausprobieren, wo gibt es was Neues, wo ist es was anders, wie funktioniert es. Klar gibt es einen Moment, der letztendlich gesehen entscheidend war. Das war auf einer Konferenz, wo ich eigentlich nur hingegangen bin, weil ich an einer anderen Studentin interessiert war, die inzwischen zum Glück meine Frau geworden ist. Und in dieser Veranstaltung hat halt der Urvater der Risikohomöostase-Theorie, Jerry Wild, einen Vortrag gehalten, der gar nicht geplant war, der war überraschend da. Und der hat mich dann nach Kanada eingeladen und auf die Weise ist der gesamte Lebensprozess verändert worden. Also ich kann das ziemlich genau an dem Moment dann als einen bahnbrechenden Punkt festmachen. Und ansonsten wäre ich vielleicht Lokomotivführer, Astronaut oder sonst irgendwas geworden, was man so als Kind sich vorgenommen hat. Aber das war schon ein so ein Punkt, dass ich mich dann auch wissenschaftlich mit der Thematik beschäftigen wollte. Beim Fallschirmspringen saß mit mir im Flugzeug eine 16-jährige Schülerin und ein 66-jähriger pensionierter Richter vom Bundesverfassungsgericht. Und das passte überhaupt nicht zu dieser Persönlichkeitsstruktur des Arousal-Suchers, dass ich mir gedacht habe, irgendwo ist Risiko ein ganz spannendes und diverses Thema. Und das gilt natürlich für wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen, sowas wie jetzt in Corona ist es total aktuell. Und von daher gesehen habe ich dieses Thema, zieht sich auch durch Sicherheit und Gesundheit, eigentlich mein gesamtes Forschungsleben durch.
Ja, sehr schön. Und um es jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen runterzubrechen, weil Risiko ja schon von verschiedensten Personen ganz unterschiedlich verstanden wird. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Es gibt natürlich, wie in fast jedem Forschungsfeld, auch wirklich unterschiedliche Definitionen zu dem Begriff. Welches Verständnis hast du von Risiko in deinen Worten?
Ja, die meiste Literatur dazu ist von dem technischen Verständnis. Da ist Risiko eigentlich mit Gefahr und Wahrscheinlichkeit eines Schadens gleichgesetzt. Ich nenne das aber immer gerne eine kastrierte Version, weil da dran der positive Teil von Risiko, die Freude, aber auch der Nutzen komplett fehlt. Bei den Wirtschaftswissenschaften ist es schon wieder anders und bei uns ist es so, dass es eigentlich der Umgang mit Ungewissen ist. Aber wir alle gehen ununterbrochen Risiken ein und zwar mit der Hoffnung auf Erfolg. Sonst wird kein normaler Mensch Lotto spielen. Ja, oder wir würden nicht die Stelle wechseln oder einen neuen Partner suchen, um mal solche Beispiele zu nehmen, weil wir immer die Hoffnung auf Erfolg haben und die Gefahr eines Misserfolgs.
Ja, genau.
Und für mich ist Risikoverhalten genau das, diese Balance zwischen Chancen und Gefahren. Und damit man diese Balance für sich persönlich optimal trifft, muss man natürlich gucken, was sind die Gefahren und was sind die Chancen, wie wahrscheinlich sind sie und was kann ich denn dazu tun, dass wahrscheinlich eher die Chancen als die Gefahren eintreten.
Ja.
Also geht es im Grunde genommen nicht um Risikominimierung, sondern um Risikooptimierung. Für die passende Situation das passende Verhalten zu wählen.
Ja, und ein paar konkrete Beispiele hast du jetzt ja auch schon genannt. Vielleicht können wir es nochmal auf die Uni Jena übertragen. Wo spielt Risiko für die Person oder auch das Leben an der Uni Jena aus deiner Sicht eine besondere Rolle?
Wenn wir auf der oberen Ebene anfangen, zum Beispiel jetzt gerade Einführung eines neuen Computersystems, der erste Versuch ist mit 8,5 Millionen gescheitert, jetzt wird ein neuer gemacht. Das ist eine Risikoentscheidung. Wie gehe ich damit um? Allerdings, wenn das nicht kommt, das alte System wird nicht mehr supported, geht nicht mehr weiter. Der Neubau des Universitätsgebäudes ist ein finanzielles Risiko und muss man sehen, was passiert. Gehe ich auf die nächsten Ebenen runter, neue Lehrstühle, schließen von Lehrstühlen, jede Person, die ich einstelle, ist eine Risikoentscheidung. Klappt es oder klappt es nicht? Gehe ich runter, noch wieder eine Ebene runter, wie gehe ich mit Prüfungen um? mache ich jetzt alle Prüfungen mündlich, schriftlich oder sonst wie. Selbst diese Entscheidungen sind je nach Persönlichkeitstyp der Studierenden Risikoentscheidungen. Und das zieht sich durch die ganze Ebene eigentlich durch, dass ich immer entscheiden muss, was sind die Chancen und sind die Gefahren.
Ja.
Jetzt Corona ist ein wunderbares Beispiel dazu. Einige Leute glauben, es ist Ebola und machen ein riesen Höllentheater um alles und trauen sich überhaupt nicht mehr raus. Und andere Leute glauben, es ist gar nichts und verhalten sich umgekehrt extrem. Und in Wirklichkeit ist auch das eine Frage der Risikoabschätzung. Also wir sitzen jetzt hier in gebührendem Hygieneabstand, aber ohne Masken.
Genau.
Ja, und das sind dann eben genau solche Optimierungsentscheidungen, wo man sagen muss, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und womit kann ich dieser Wahrscheinlichkeit so gerecht werden, dass die Chancen erhalten werden und die Gefahren begrenzt werden.
Ja, genau. Also mit dieser Risikobrille kann man unbedingt auch auf dieses aktuelle Thema blicken, keine Frage. Ein Thema, das es dir ja auch angetan hat, ist der Verkehr, also die Mobilität auch anders gesagt. Vielleicht können wir das ja auch nochmal auf diesen Kontext hier übertragen. Mobilität im Studierendenalltag, auch in Jena, die Einrichtungen sind so über die Stadt verteilt und das vielleicht auch in Verbindung mit Risiko. Aber was vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer spannend ist, welche Forschungsprojekte gibt es in Bezug auf Risikomobilität? Also dieses ganze Themenfeld würde ich jetzt gerne nochmal aufklappen.
Ja, es ist natürlich eine ganz spannende Frage, wer Verkehr, Mobilität aus welchem Gesichtspunkt betrachtet. Mhm. Wir haben dabei einen riesen Unterschied zwischen Städtern und Leuten, die auf dem Land sind. Wenn man jetzt hier als Student in Isserstedt oder Apolda ist, gibt es am Tag zwei Busse oder irgendwas, die da hinkommen. Ich bin also im Grunde genommen darauf angewiesen. Wenn ich eine alte Person bin, kann ich nicht mit dem Fahrrad durch alles durchfahren. Mhm. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wie will ich das machen? Mit dem E-Bike vielleicht, da kommen wieder andere Sachen. Das heißt, auch da ist Mobilität ein riesengroßes Thema. Und je nachdem, wo ich wohne, wie alt ich bin, welche Richtung ich betrachten will, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen, wie Mobilität auskommen muss. Und ich muss dann also so eine Abwägung machen, wann, wie, wo, welche Gefahren eingegangen werden oder nicht. So ist zum Beispiel die Zahl der Fahrradunfälle sind im letzten Jahr um 50% gestiegen. Es werden inzwischen mehr Leute mit E-Rollern, E-Scootern, Fußgänger umgefahren, schwer verletzt, als durch Autos. Mhm. Das heißt, Fahrrad ist auch nicht das Allheilmittel, aber es gehört mit zu diesem Kanon wieder mit dazu. Mhm. Das heißt, auch hier ist diese Abwägung dieser Prozesse ganz ungemein entscheidend. Mhm. Und es nützt nichts, wenn ich irgendwo mit einem extremen Standpunkt vorgehe und versuche, symbolhaft alles zu verbieten. Mhm. Im Moment ist es ja für die Dieselhysteriker ein ganz spannendes Ergebnis, dass in der Zeit, wo jetzt kaum Autos gefahren sind, ja, überhaupt die Werte, die Ausstoßwerte überhaupt nicht runtergegangen sind in den Städten, sondern teilweise sogar hoch. Das heißt, diese ganze extreme Hysterie dazu ist, genau wie ich das die ganze Zeit über sage, vollkommener Blödsinn, sondern wir sollten bei den Punkten ansetzen, wo man wirklich einen Unterschied machen kann. Mhm. Na klar braucht man Filter, na klar muss man das Klima schützen, aber nicht mit symbolischen Extremen, sondern mit risikooptimierten, effektiven Werten. Das betrifft uns alle ununterbrochen, das betrifft auch die Studierenden, die gerne auch mal so Extrempunkte einnehmen. Mhm. Ja, es gehört auch irgendwie zum Studierendentum, zum Studententum dazu, denn in vielen Revolutionen sind auch Studierende antreibend gewesen und auch das ist eine Risikoentscheidung. Setze ich mich für irgendetwas ein und riskiere verhaftet oder getötet zu werden oder lasse ich es bleiben?
Ja, unbedingt. Und wir kommen jetzt nochmal zum Thema deine eigene Lehre zurück. Also du hältst Vorlesungen an der Uni, bist auch Dozent in verschiedenen Seminaren und bist da am Anfang auch schon ganz kurz drauf eingegangen. Meine Frage wäre, inwiefern glaubst du, kann deine Lehre einen Beitrag zu einer gesunden Uni leisten? Auf welchen Wegen, mit welchen Themen?
Naja, einmal sind es inhaltliche Themen. Alle 2 Jahre sind in jedem Vorlesungszyklus und so sind Sicherheit, Gesundheit sind ganz klar Themen. Aber wir haben auch spezielle Seminare, mit denen wir immer an der Uni einen Unterschied machen. So haben wir vor einigen Jahren die Personalentwicklung hier eingeführt mit Seminaren. Das lief dann über 3 Jahre hinweg, immer durch Beteiligung der Studierenden. Und das hat wunderbar geklappt. Und im Augenblick machen wir das halt zum Thema gesunde Universität. Mhm. Wir sind ja beide seit Jahren in dem Steuerkreis mit drin und du bist ja jetzt auch beruflich mit da drin verhaftet. Aber ich bin immer im Begleitkreis mit drin gewesen und jetzt für die nächsten Jahre haben wir halt Projektseminare dazu geplant wo wir als eine der ersten Unis überhaupt auch die Studierendengesundheit mit berücksichtigen wollen, weil Studierende und Schüler sind ja sehr stiefmütterlich behandelt in der gesamten Gesellschaft, denn die Sicherheitsfachkräfte, Betriebsmediziner und Ähnliches sind ja immer nur für die Mitarbeiter da, das heißt für 5.000, aber nicht für 20.000 Studenten. Mhm. Und wie kann man die denn einbeziehen? Und studentisches Leben ist extrem frei und nicht koordiniert. Die haben auch ganz andere Lebensbedingungen. Und genau da wollen wir mit rein und wir wollen gucken, wie kriegen wir die wissenschaftlichen und die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter mit rein. Wir entwickeln also mit den Studierenden einmal Best Practice Models, zum zweiten ordentliche Diagnoseinstrumente und dann als drittes Interventionsmaßnahmen, wie man an alle Gruppen herankommen kann. Das ist für die Studierenden toll, weil die lernen ihr Handwerk direkt hands-on, machen auch noch so was Sinnvolles für ihr Umfeld. Und die Uni, die überhaupt nicht die personalen oder auch finanziellen Ressourcen hat, das durch Externe machen zu lassen, hat den Vorteil, dass sie das mit professioneller oder wachsend professioneller Unterstützung eben auch hinkriegt.
Also ist das ein ganz klares Beispiel dafür, dass deine Lehre zu einem Arbeitsergebnis führt, das direkt für die Uni nutzbar ist. Also mit diesem Projektseminar beispielsweise. Ja, sehr schön. Genau, du hast es eben schon angesprochen, das Sommersemester läuft jetzt an. Wir hatten es auch schon kurz thematisiert, natürlich, dass durch die Corona-Pandemie es nochmal einen stärkeren Wandel in Richtung digitales Lernen, Lehren und auch Arbeiten gibt. Also in diesen Bereichen schlägt sich das ja ganz klar nieder. Mit welcher Haltung vielleicht oder auch Prognose blickst du denn auf diesen Wandel, der da jetzt stattfindet für das konkrete Studierenden- und Unileben, also auch für die Beschäftigten an der Uni Jena?
Diese Veränderungsprozesse bieten eine sehr gute Chance, Veränderungsprozesse auch anzustoßen und zu machen. Die bieten natürlich auch große Gefahren. Ja, wir haben ja ohnehin den Wandel zu billig und fern. Und es gibt ja auch hier einige Studierende, die völlig perverse Vorstellung haben, nicht in Veranstaltungen zu gehen und dadurch zu lernen. Damit wird natürlich völlig verkannt, dass Lehre nicht nur Eintrichtern von Wissen ist, sondern auch kommunikativer Austausch, kritisches Auseinandersetzen, miteinander sich reiben, wachsen und lernen. Und das gilt natürlich für jeden anderen Arbeitsprozess ganz genauso. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass die digitalen Instrumente als Hilfsmittel und für bestimmte Situationen einfach selbstverständlicher werden. Ich bin bei mir ist seit 25 Jahren für alle Mitarbeiter Homeoffice angesagt und die Möglichkeit, so zu arbeiten. Man muss natürlich anders führen. Man kann nicht ständig kontrollhaft gucken, was auf dem Tisch passiert, sondern man muss eben ergebnisorientiert führen. Und ich hoffe, dass da mehr Kollegen und auch in der Verwaltung die Leute lernen, dass das auch geht. Es ist auch schwierig für die Mitarbeiter, weil wie du ja selber auch hin und wieder schreibst oder auch andere, die wir im Moment zusätzlich noch Homeschooling und sowas haben, das geht eigentlich gar nicht. Ja, weil das ist eine Arbeit für sich. Und diese Kombination ist zum Glück wahrscheinlich nicht dauerhaft, aber die Kompetenzen der Zeiteinteilung, der Selbsteinteilung, der Trennung, auch die Beseitigung des schlechten Gewissens, wenn man im Homeoffice ist und immer das Gefühl hat, man müsste eigentlich noch was tun. Alle diese Elemente erlernt man im Augenblick und die hoffe ich sehr, dass wir das nachher auch zu Hause machen können. Das hat auch wieder Rückwirkungen auf die Mobilität, weil in dem Moment muss man nicht ständig fahren und nicht ständig zu jeder Veranstaltung und morgens und abends im Stau stehen, sondern kann diese Zeit auch für Arbeiten oder was anderes nutzen. Ja?
Ja.
Das heißt, die sind schon miteinander vernetzt. Ich hoffe also sehr darauf, dass die digitalen Hilfsmittel selbstverständlicher sind und eingesetzt werden und die digitalen Arbeitsprozesse und Formen auch. Und ich hoffe aber genauso, dass nicht die Billigheimer und die Sozialphobiker damit gewinnen und versuchen, Lehre und Zusammenarbeit und Kooperation auf das die Second World zu begrenzen. Wir haben jetzt schon viel zu viele Menschen, die nur noch über Internet, Facebook und sonst wie Freunde haben und den anderen Teil, der wird immer weiter zurückgedrängt. Und ich finde es absolut fatal, wenn das die Hauptkonsequenz aus diesem wäre, dass man nicht mehr in Geschäft geht und Sachen einkauft, sondern nur noch online. Alle diese Prozesse, da besteht die Gefahr. Gleichzeitig ist es eine Chance. Das heißt, man muss auch da eine vernünftige Balance in beiden finden. Ich glaube, dass das in einigen Bereichen gelingen wird, aber es wird auch eine Reihe von Rückschlägen geben. Und es ist ganz wichtig dabei, dass wir ein gesundes Augenmaß behalten.
Ja, das sind auch vielleicht ganz stimmige Schlussworte zu dem Inhaltlichen. Und auch hier haben wir, glaube ich, ganz schön die Brücke zu unserem Einstieg mit dem Risikothema gefunden. Die findet sich an so vielen Stellen, keine Frage. Und ich hatte schon gesagt, zum Schluss bringe ich immer so drei spontane Fragen mit oder Fragen, die spontane Antworten erfordern. Die erste lautet, stell dir vor, du kannst dein Handy nehmen und wählst eine Nummer und erreichst dein früheres Studenten-Ich, auch in der damaligen Zeit. Ich weiß, technisch ist das vielleicht nicht möglich gewesen, dich damals per Handy zu erreichen, aber du hast die Möglichkeit, deinem früheren Studenten-Ich was mitzuteilen, was mitzugeben, einen Satz zu sagen. Was wäre das?
Missbrauche deinen Körper nicht dauerhaft, auch wenn er es aushält.
Okay.
Ja, weil Bluthochdruck und ähnliche Klamotten und Zuckersachen und sowas, die merkt man nicht.
Ja.
Und wenn man so gestrickt ist wie ich, der Schmerz wird mich stoppen, dann sind das solche Erscheinungen, die man durch langfristigen chronischen Missbrauch seines Systems erst im Alter merkt. Und ich würde mir sagen, neben zig Stunden Sport und allem anderen, achte früher und bewusster auf deine Ernährung und auf die Prozesse, die dich rundum gesund halten.
Das heißt, bei der damaligen Risikoabwägung, was dein Verhalten anbelangt, waren die Gefahren einfach noch nicht so sichtbar für dich. Ja, man muss ja
nicht
so
eine spürbar. Prognose machen. Spürbar. Spüren. Genau. Es gibt so einen Spruch, der ist, wie krank muss man werden, um an Gesundheit zu denken.
Ja,
genau. Und genau so ist es. Und diese schleichenden Klamotten, ist ja beim Rauchen das Gleiche, oder bei anderen solchen schädlichen Sachen, die merkt man erst viel, viel später.
Ja.
Und auf die etwas früher vernünftig zu achten, würde ich mir als Tipp ganz eindeutig geben.
Die spannende Frage ist ja, ob du auf dich hören würdest.
Vielleicht nicht auf mich, aber ja, wenn meine Frau anruft, vielleicht.
Aber sehr, sehr abstrakte Vorstellung auf jeden Fall.
Ja, aber nee, auf jeden Fall. Ich glaube ja. Also tendenziell würde ich darauf hören, weil ich halte mich selber ja schon für vernünftig. Und wenn ich mir aus der Zukunft sage, du hast diesen Teil von dir damit kaputt geschossen, oder
ist das vielleicht recht glaubwürdig?
Dann sagen, das glaube ich mir dann ja.
Dann sind die Gefahren eben doch spürbar vielleicht,
wenn man
glaubt, wer da anruft jedenfalls.
So ist das. Also glaubwürdige Botschaften und die aber dann auch real umsetzbar sind. Also nicht, mach jetzt eine Diät, mit der du auf alles verzichtest.
Genau.
Aber den Zuckerkonsum zum Beispiel runterzuschrauben. Ich habe früher Kaffee mit 3 Löffel Zucker und Milch getrunken. Jetzt kann ich ihn auch schwarz trinken oder solche Sachen einfach. Oder nicht mehr nachts um 11 eine Pizza bestellen.
Ja.
Und alle diese ganz einfachen kleinen Sachen, wenn ich da schon etwas früher drauf geachtet hätte, ich glaube, das hätte ich auch früher schon hingekriegt.
Gut, jetzt kommt die zweite Frage. Wenn du ihn verraten möchtest oder wenn es ihn auch überhaupt gibt, welcher ist dein Lieblingsort an der Uni Jena?
Mein Lieblingsort an der Uni Jena? Eigentlich mein Büro.
Dachte ich mir schon tatsächlich.
Wenn ich darüber nachdenke, mal hier sind, die Büros können ja alle auch persönlich eingerichtet werden. Ich habe meine Bilder, Kinder,
Schwert an der Wand,
ja. Blumen. Eigentlich ist mein Büro, wenn man das an der Uni selber betrachtet.
Mhm.
Ansonsten, ich finde die Räume im Schloss ganz interessant und im Umfeld der Uni Jena eigentlich, wenn man auf den Höhenzügen ist und die Stadt betrachten kann.
Ein bisschen in die Natur wandern,
sozusagen.
Ja. Okay, und letzte Frage. Stell dir vor, am Campus hängt so ein riesengroßes Plakat, das ist aber leer und wir stellen uns auch vor, am Campus wäre was los. Das ist ja im Moment jetzt nicht so stark, aber das ist ein leeres Plakat und du darfst das füllen mit Inhalt. Das kann ein Bild sein oder ein Text, ein Spruch, ein Wort und das hängt dann da eine Woche oder ein paar Wochen. Und du hast die Macht darüber zu entscheiden, was dort abgebildet sein soll. Was könnte das dann sein?
Ich würde es thematisch von dem abhängig machen, was gerade im Moment aktuell ist, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen, die man da ansprechen könnte. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz hilfreich ist den Perspektivwechsel zu betonen. Weil ganz viele Menschen, gerade hier im Osten mit dem Rechtsradikalismus, aber auch Studenten mit ihrer Sichtweise oder auch wirtschaftsorientierte und andere vergessen immer die Sichtweise der anderen. Und bei der Gesundheit ist es genau das Gleiche im Moment, wenn wir die Diskussion betrachten. Die einen sagen Gesundheit über alles, die anderen sagen Wirtschaft über alles. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass auf dem Plakat steht, Perspektivwechsel, zieh mal die Schuhe des anderen an, für den du gerade etwas gestaltest. Und auf diese Weise kommt man zu optimierteren Ergebnissen und zu Konsequenzen, die von mehr Leuten nützlich getragen, aber auch erlebt werden können.
Gut. Rüdiger, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Das war unser Campusgespräch mit Professor Dr. Rüdiger Trimpop. Ich habe den Eindruck, dass sich in Professor Trimpops Antworten ganz, ganz viele Themen finden lassen und wir aber gleichzeitig auch irgendwie immer wieder einen roten Faden aufgenommen haben. Insofern hoffe ich, dass auch hier für Sie vielleicht der ein oder andere Impuls dabei war. Und wiederum sind natürlich gerne auch Sie gefragt mit Ihren Anregungen, Ihren Ideen, Ihren Wünschen für Personen oder für Themen, die in diesem Podcast Platz finden sollen. Schreiben Sie uns einfach an jana.kampe@uni-jena.de. Und alle möglichen Infos und auch Links zu den Themen, die in dieser Folge angesprochen wurden, finden Sie wie immer in den Shownotes der Folge. Schön, dass Sie dabei waren und wie immer freue ich mich aufs nächste Campusgespräch und wünsche Ihnen bis dahin eine gute und natürlich eine gesunde Zeit.